Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Willkommen bei Literadio. Begrüßen darf ich nun Lena Marie Biertimpel mit ihrem Roman Luftpolster. Erschienen ist er beim Leikam Verlag in Graz und in Wien. Lena Marie Biertimpel, herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Es ist der erste Roman, Luftpolster. Der Titel lässt vorerst eigentlich keine eindeutige Interpretation zu. Um Leichtigkeit oder um Luftigkeit geht es auf jeden Fall nicht. Wir begleiten darin eine Protagonistin bei ihrer Behandlung in der Psychiatrie. Ein Thema, das bei Leuten, die davon nicht unmittelbar betroffen sind, eigentlich weniger oder kaum präsent ist. Was hat denn Sie dazu geführt, es literarisch aufzuarbeiten?
Also ich glaube, der Hauptpunkt für mich ist, dass es halt immer noch gesellschaftlich ein Tabuthema ist, dass da sehr viele Worte fallen, wie irre, wie irgendwie Störungen, ist auch so ein Wort, was ich gar nicht mag. Und ich verbinde das immer, das ist vielleicht ein bisschen plakatives Beispiel, aber ein Mensch, der sich ein Bein bricht, bekommt einen Gips, wird im Krankenhaus behandelt, von ihm wird nicht erwartet, dass er 3 Stunden spazieren geht. Und bei psychischen Krankheiten ist das leider immer noch so, dass so Sätze fallen, zum Beispiel wie, ja, du musst jetzt positiv denken. Oder halt auch dieses Tabuisieren der Psychiatrie. Und das war mir irgendwie wichtig, da einfach reinzugehen und vielleicht auch am Alltag der Psychiatrie zu zeigen, was da eigentlich passiert und wie stützend es halt auch sein kann und dass das einfach Krankheiten sind und keine Störungen. So.
Der Auslöser ist der Suizidversuch der Schwester, weshalb sich eine junge Frau eben in der Psychiatrie aufnehmen lässt. Mhm. Das ist ein nicht ganz alltäglicher Entschluss. Also sie wird jetzt nicht eingewiesen, sondern sie spürt, ich kann nicht mehr und ich hole mir jetzt professionelle Hilfe. Ist das ein Schritt, der womöglich durch Scham verhindert wird in den meisten Fällen?
Ich glaube oft, ja. Ich glaube, es ist, also da bin ich auch wieder bei der Sprache. Es gibt ja so diese Sätze so, man muss sich dann Hilfe suchen. Und eigentlich, finde ich, geht es darum, dass diese Menschen Unterstützung brauchen und dass ihnen die zusteht und dass es diese Orte gibt, die genau das leisten können. Und ich glaube, das ist einfach, ja, es ist immer noch so eine Hürde zu sagen, ich bin am Boden und ich will mir irgendwie diese Unterstützung holen. Also die Zugänglichkeit ist auch einfach schwierig. So, also wo gehe ich hin? Wen rufe ich an? Wie komme ich dahin? Wie finde ich mich zurecht? Was passiert da eigentlich? So. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich sein kann, ja, durch Aufklärung irgendwie diese Hürde zu verringern.
Damit geht es ja auch gleich los im Roman, wo die Protagonistin ihre Sachen zusammenpackt, mhm, und eben die Aufnahme, wie die sich gestaltet. Und ich würde Sie jetzt auch gleich bitten, uns eine Lesestelle zu präsentieren.
Sehr gerne. Ich packe mechanisch ein Ladekabel, eine Unterhose, mein Portemonnaie, meinen Tabak, meinen Haustürschlüssel und Gummibärchen in eine Tasche. Ich gehe die schmale Wendeltreppe hinunter ins Erdgeschoss. Ich sehe den Hinterhofgarten und höre die Hühner kreischen. Ich stehe vor dem blauen Haustor und warte. Im Taxi riecht es nach abgestandenem Zigarettenrauch. Auf dem Klinikgelände zeigen Pfeile in unterschiedliche Richtungen. Ich suche die Nummer 16. Der Pavillon ist ein altes weißes Gebäude mit großen Fenstern. Überall wachsen riesige Bäume und es gibt Holzbänke zum Sitzen. Ich muss einen Fragebogen ausfüllen. Meine Handschrift wird nass. Ein Pfleger zieht mich in ein Zimmer. Die Sonne scheint durch die Altbaufenster. Hier ist Ihr Bett, sagt der Pfleger. Ich drehe mich um, Das Bett neben meinem ist leer. Und hier der Kleiderschrank und der Schlüssel. Er händigt mir einen kleinen Schlüssel aus. Hier das Badezimmer und Handtücher und hier etwas zum Anziehen. Gleich gibt es Mittagessen, sagt der Pfleger beim Verlassen des Zimmers. Ich gehe barfuß zum Mittagessen. Der Plastikboden hält meine Füße fest. Ich stelle mir vor, wie bei jedem Schritt ein bisschen Hornhaut am Boden kleben bleibt. Der Speisesaal ist in den 70er Jahren stehen geblieben und sieht aus wie in einer Jugendherberge. Die Decke ist mit Holz verkleidet, die Fenster wurden lange nicht geputzt. Die Tische sind ebenfalls aus Holz und fühlen sich an, als wären sie mit einer dünnen Schicht Öl bestrichen. Auf den Fensterbänken stehen ein paar Kunstblumen. Das Essen dampft und in den Metallschalen bildet sich Wasser. Die anderen Menschen machen mir Angst. Alle tragen die gleiche mintgrüne Jogginghose und das dazu passende Oberteil. Ich falle heraus mit meinem Kleid. Eine Frau steht plötzlich neben mir. »Wer bist du?«, fragt sie. Ich gehe in mein Zimmer und setze mich auf mein frisch gemachtes Bett. Die hellblaue Bettwäsche ist glatt und sehr steif. Ich habe das Gefühl, vom Bett zu rutschen. Ich schaue aus dem Fenster. Ich stehe auf und gehe den Gang draußen auf und ab. Der Gang ist sehr lang und es gibt viele Türen. Die meisten stehen offen und ich sehe Menschen in ihren Betten liegen. Am einen Ende des Gangs steht ein altes Ledersofa. Ein Mann sitzt versunken darauf. Sein Gesicht liegt in seinen Händen. Er spricht mit sich selbst. Ich stehe da und schaue ihn an. Ich vergesse die Zeit. Mein Handy vibriert. Ich lese Mama und überlege lange, ob ich abheben soll. Ich wollte mal hören, wie es dir geht. Ich bin in der Klinik, sage ich. Was? Oh Gott, was ist passiert? Schreit meine Mutter ins Telefon. Ich schweige, atme aus. Ich kann nicht mehr, sage ich. Die Sekunden klicken. Wie geht es dir? Frage ich. Geht so und ehrlich gesagt jetzt noch schlechter, sagt meine Mutter. Vor Tagen. Haben Sie Selbstmordgedanken? Fragt der Arzt vom psychosozialen Notdienst. Ich weiß nicht, sage ich. Gut, dann haben Sie keine, sagt er und schneidet eine Grimasse. Ich bekomme eine Tablette mit nach Hause, die soll ich zur Beruhigung nehmen. Sie sind so eine schöne Frau. Sie sollten aufhören, traurig zu sein, sagt der Arzt und winkt. Auf dem Gang kommt mir eine Patientin entgegen. Sie hat ein rotes Band um ihr Handgelenk. Ich ein weißes mit Zahlen und einem Strichcode drauf. Die Polizei war heute Morgen da und wollte mich mitnehmen, sagt sie. Ihre Haare und ihr Gesicht sind voller Haarfärbemittel. Welche Farbe wird es? Frage ich. Blond. Sie lächelt. Du musst die Farbe im Gesicht wegwischen, sage ich, sonst bekommst du Flecken. Abends kommt eine Schwester an mein Bett und reicht mir ein Glas Wasser und eine Tablette. Schlafenszeit, sagt sie. Ich schlucke. Ich werde von einer anderen Schwester geweckt. Ich schaue aufs Handy, es ist 6.30 Uhr. Die Schwester tritt näher und stellt sich vor. Ich bin ihre Bezugsschwester Carmen, sagt sie. Was heißt das? Frage ich. Dass sie immer zu mir kommen können, wenn etwas ist. Ich nicke. Ach ja, Frühstück gibt es um 7.30 Uhr, Mittagessen um 12 Uhr und Abendessen um 17 Uhr. Also hopp aus dem Bett mit ihnen, sagt Carmen. Carmen hat kurze Haare und ist schon etwas älter. Sie ist klein und hat einen runden Bauch. Ihre Ohren sind langgezogen. Sie geht zur Tür, lässt sie offen stehen und verschwindet. Ich setze mich langsam auf, gehe zum Kleiderschrank und nehme mir die Krankenhauskleidung. Ich ziehe mich nackt aus, gehe zu meiner Tasche und krame die frische Unterhose heraus. Ich schaue auf meine haarigen Beine. Ich ziehe die mintgrüne Jogginghose und das mintgrüne Oberteil an. Meine Brüste zeichnen sich ab. Im Badezimmer packe ich eine Zahnbürste aus. Die Zahnbürste ist sehr hart und mein Zahnfleisch beginnt zu bluten. Ich spüle das Blut weg. Ich nehme mein Handy und schreibe Johnny. Trage mintgrüne Krankenhauskleidung und sehe aus wie ein Pfefferminzbonbon. Ein Arzt, Carmen und zwei weitere Personen umkreisen mein Bett. Carmen hat ein Klemmbrett dabei. Der Arzt hat graue Haare, ist sehr groß und ein bisschen schlaksig. Obwohl er keinen Bart trägt, erinnert er mich an einen Weihnachtsmann. Wie geht es Ihnen? Wie war die erste Nacht? Ich bin sehr müde, sage ich. Verständlich, konnten Sie schlafen? Ich habe die erste Nacht seit langer Zeit durchgeschlafen, aber ich bin wie betäubt, sage ich. Das liegt wahrscheinlich an dem Medikament. Ihr Körper braucht ein paar Tage, um sich an den Wirkstoff zu gewöhnen, sagt der Arzt. Am Nachmittag machen wir ein längeres Aufnahmegespräch. Dann besprechen wir alles in Ruhe, okay? Eine Freundin kommt vorbei und bringt mir einen Koffer mit Anziehsachen und Kosmetik. Sie nimmt mich lange in den Arm und streichelt meinen Kopf. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr sprechen. Alles ist dumpf. Falls ich was vergessen habe, sagst du Bescheid, ja? Ich packe meinen Koffer behutsam aus. Die Freundin faltet nicht gerne Kleidung, also falte ich alles neu und ordentlich. Ich wasche mir das Gesicht und creme mich ein. Die Freundin hat sogar an Sonnenmilch gedacht. Der Boden rutscht weg. Ich falle auf die kalten Badezimmerfliesen und weine und weine. Es klopft an die Zimmertür. Carmen setzt sich zu mir. Was ist los mit Ihnen? Alle geben sich so viel Mühe. Alle wollen, dass es mir besser geht, aber nichts hilft. Sie sind für sich hier, für niemand anderen. Ihnen geht es schlecht, Sie hatten zu viel zu tragen und es ist Ihr gutes Recht, mal nicht zu funktionieren, sagt Carmen ruhig. Ich konnte noch nicht mal Danke sagen. Das ist okay. Es braucht nicht immer ein Danke. Kommen Sie mit mir, sagt sie. Ich stehe vorsichtig auf. Alles dreht sich. Carmen nimmt meine Hand und wir gehen langsam zum Stützpunkt. Der Stützpunkt sieht aus wie ein Ticketschalter am Bahnhof. Die Glasscheiben lassen sich auf- und zuschieben. Daneben ist eine Tür. Sie ist geschlossen. Wenn Sie uns brauchen, können Sie hierher kommen und klopfen. Und das immer, auch in der Nacht, sagt Carmen. Die PflegerInnen wohnen im Stützpunkt, denke ich. Vor Tagen. Und dann fliegt ein Insekt durch das offene Fenster in meine Wohnung. Es fliegt direkt auf mich zu. Ich renne in die Küche und knalle die Tür zu. Ich setze mich an den Küchentisch. Ich habe nur eine Unterhose an. Ich rauche eine Zigarette. Ich muss einkaufen gehen. Ich bin eine Schnecke. Im Supermarkt kaufe ich Fertiggerichte. Ich habe Luftpolster vorm Duschen. Das Wasser macht meinen Kreislauf kaputt. Mir wird schlecht, wenn ich mich rieche. Seit dem rot gewordenen Handtuch spüre ich meinen Körper gar nicht mehr. Ich funktioniere nur in Gedanken. Die Gedanken sind wie Wellen und ziehen mich in die Tiefe, bis ich keine Luft mehr bekomme. Ich finde den Raucherraum. Ich gehe hinein und setze mich an einen der Öltische. Mit mir am Tisch sitzen drei Frauen. Ich bin Mary. Das Blond steht dir gut, sage ich. Das ist Big Mama, sagt Mary. Big Mama wischt sich die Tränen mit einem Taschentuch aus dem Gesicht und nickt mir zu. Ich bin Lucy, flötet die Dritte und schüttelt mir die Hand. Big Mama laufen neue Tränen aus den Augen. Sie hat Angst um ihren Hund Rocky, sagt Lucy in meine Richtung. Er ist ganz alleine, die ganze Nacht, sagt Big Mama und schluchzt auf. Nach drei gerauchten Zigaretten hat Big Mama sich beruhigt und wir verlassen gemeinsam den Raucherraum. Ein Pfleger kommt uns entgegen. Big Mama beginnt wieder zu weinen. Der Pfleger legt ihr die Hand auf die Schulter und drückt sie vor dem Stützpunkt auf einen Stuhl. Ich verspreche Ihnen, das wird der Hund schaffen. Davon stirbt er nicht, wirklich nicht, sagt der Pfleger. Aber der Rocky ist alleine die ganze Nacht, der stirbt, sagt Big Mama. Wirklich nicht, sagt der Pfleger wieder. Der Rocky, der stirbt nicht. Am Nachmittag klopft Carmen an meine offene Zimmertür. Kommen Sie mit mir, sagt sie wieder. Carmen führt mich den Gang entlang. Hier ist das Büro der jeweils diensthabenden Ärztinnen, sagt sie. Setzen Sie sich. Wir werden alles tun, damit es Ihnen wieder besser geht, sagt der Arzt, der aussieht wie ein Weihnachtsmann. Ich nicke und beginne zu weinen. Carmen reicht mir ein Taschentuch. Ich kann nicht mehr, sage ich. Ja, Sie wirken stark belastet, sagt der Arzt. Es gibt ein paar Fragen, die ich Ihnen stellen muss. Nehmen Sie Drogen? Nein, also früher viel, vor allem Alkohol und Gras. Ab und an auch was Chemisches, sage ich. Wurde bei Ihnen eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt? Ich glaube nicht. Carmen, machst du einen Vermerk fürs Blutbild? Ich wohne seit einem halben Jahr in der neuen Stadt. Das Ankommen war schwierig und hat mir Luftpolster gemacht. Wie regelmäßig waren die? Fragt der Arzt. Meine Familie wohnt am Hafen. Ich habe zwei Schwestern. Ich nenne sie meine eine und meine andere. Haben Sie eine Freundin oder einen Freund? Johnny, der nennt mich Peach und wohnt auch am Hafen. Wie weit ist der Hafen entfernt? Fragt der Arzt. 1000 Kilometer. Hilft Ihnen die Distanz? Ich schlucke wieder Tränen. Vorerkrankungen? Meine Stimmbänder haben Löcher, Magensäureverätzungen. Der Arzt fragt, ich antworte. Er notiert und notiert meine Kopfsteinpflaster, meine Luftpolster und alles andere aus meinem Leben. Er schreibt mir Medikamente auf und sagt die Namen und Wirkungsweisen. Ich kann ihm nicht folgen. Wir werden zweigleisig fahren. Erst einmal stellen wir sie vernünftig ein und beginnen dann mit den Therapien. Ich frage mich, welche vernünftige Einstellung ich brauche.
Dankeschön. Die Luftpolster sind auch gleich zu Beginn jetzt schon ein paar Mal durch den Text geschwebt. In welchem Zusammenhang stehen die mit dem augenblicklichen Zustand der jungen Frau?
Ich glaube, das ist etwas, was sie länger begleitet und vor allem durch den Umzug, also vom Hafen in die neue Stadt, dann sehr verstärkt wurde. Einfach durch die Heimatlosigkeit, durch das Gefühl, alleine zu sein, alleine in dieser Wohnung zu wohnen. Also für mich sind die Luftpolster, ich kann das ja jetzt einfach sagen, Panikattacken. Und dieses Gefühl von, ich kann mich nicht bewegen, mein Herz rast und ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich, verstärkt natürlich einfach den Zustand von ihr der absoluten Hilflosigkeit.
Sie neigt ja auch sehr häufig zum Weinen. Also ihr kommen einfach oft unvermittelt die Tränen. Auch das rot verfärbte Handtuch dürfte so ein Bild sein, das an traumatische Erlebnisse einfach sie zu diesen zurückholt. Sie erweist sich auf jeden Fall sehr kooperativ in der Klinik, auch wenn jetzt nicht alles gefällt, aber grundsätzlich ist sie überall dabei und macht da gerne mit. Auch die Bezugsschwester, die Carmen, die haben wir jetzt ja auch schon kurz kennengelernt, erweist sich zunehmend als eine Stütze für sie. Vor allem aber tut ihr gut eine andere Patientin, mit der sie mehr oder weniger Freundschaft schließt. Sie nennt sie Willi. Was bewirkt denn diese Willi bei ihr genau in dieser Lebensphase?
Ich glaube, da geht es vor allem, also auch so am Anfang der Beziehung, die entwickelt sich dann ja auch im Laufe des Romans, um dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, ich bin nicht irgendwie komisch, gestört, wie so gesagt wird, sondern es ist irgendwie legitim, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und ich bekomme einmal im Rahmen der Klinik Unterstützung, aber ich bekomme halt auch Unterstützung von Willi und auch also dieses sich gegenseitig halten. Das ist, glaube ich, so das, was sie sehr weiterbringt. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch einfach eine Faszination, die sie gegenüber Willi hat. Also, dass sie sich einfach sehr aufgehoben fühlt bei ihr und dass das eine sehr, ja, wärmende Person ist für sie.
Ja, und man hat auch den Eindruck, dass es wie auch sonst ist, wenn man jemanden kennenlernt und da einfach eine Nähe oder Verbundenheit spürt. Also das ist offensichtlich bei denen passiert. Die anderen nahen Personen, ihre, meine eine und ihre, meine andere Schwester, die Mama, den Papa und auch ihren Freund Johnny, die lernen wir mehr durch Rückblenden oder auch durch Telefonate kennen. Die sind eigentlich alle weit weg von ihr, eben in dieser anderen Stadt mit Hafen. Nähe und Distanz sucht und hält die Protagonistin mit genau diesen Personen, die man zu ihrer Familie zählen könnte. Welche Last bedeutet denn für Sie Ihre eigene Familiengeschichte? Das ist jetzt nicht nur mit einer Generation abgehandelt.
Nein. Also vielleicht kurz zu den Rückblenden. Ich habe mir beim Schreiben immer vorgestellt, und das verbindet sich dann auch mit dem Weinen und dieser Emotionalität, für mich sind das wie Flashbacks. Also sie durchlebt das dann wirklich und reagiert natürlich dann sehr emotional darauf, weil sie das alles fühlt und im Körper spürt. Und ich glaube, dass die Klinik ihr die Möglichkeit gibt, da wirklich reinzugehen, weil sie den sicheren Rahmen hat, dass sie zum Beispiel zu Carmen gehen kann, dass sie mit Willy sprechen kann, dass ÄrztInnen da sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist wirklich wie eine Bewusstwerdung. Also aus dem Gefühl, meine Familie belastet mich, das stimmt vieles nicht, wird so ein, ja, sich bewusst werden, woran könnte das liegen? Was passiert da? Was ist passiert? Und dann natürlich auch durch die Therapien und durch Fragen, die ihr gestellt werden, weil diese Personen sie ja alle nicht kennen und dann erstmal einfach banal nachfragen, ist das so ein Gewahrwerden. Also auch so ein sich selber spüren und merken, ich habe eine Berechtigung, dass es mir so geht, wie es mir geht.
Ihre eine, meine Schwester, also das ist die, die den Suizidversuch hinter sich hat, die ist ja zur gleichen Zeit in einer Klinik, bricht die allerdings ab und das mit Folgen. Bei ihr selbst bringt dieser geregelte Tagesablauf mit regelmäßig Essen, Medikamente, auf die sie eingestellt wird und auch diverse Therapien, Musiktherapie, Ergotherapie. Also das verleiht ihr zusehends auch Struktur und gibt ihr auch so eine gewisse Sicherheit in ihr Leben. Ein Sprung ins kalte Wasser ist dann allerdings der Wechsel in die Tagesklinik. Wie und warum gelingt ihr das denn dann trotzdem, obwohl sie davor eigentlich ein bisschen Scheu hat?
Ich glaube, da ist Willy wieder sehr wichtig, weil die beiden ja dann zusammenziehen. Und dieses Gefühl, ich muss plötzlich abends alleine sein, ich muss mich selber um meine Medikamente kümmern, ich muss abends organisieren, dass ich irgendwas esse. Also so diese ganz einfachen alltäglichen Dinge, ja, werden durch Willy einfach einfacher. Und ich denke, es ist auch beidseitig. Also für Willy wird es auch einfacher, dadurch, dass die Protagonistin da ist. Und ich glaube, das ist wirklich so ein, ja, wie so ein Motor, der dann angeht. Und sie bestärken sich so gegenseitig. Und ich glaube auch, dass sie merkt, dass es auch schön ist, ein bisschen Leben wieder zu haben. Und halt abends auf dem Sofa zu liegen und Tatort zu schauen und ein eigenes Bett haben, wo die Zimmertür zugeht und man ist alleine.
Der gesamte Text ist in Kleinbuchstaben geschrieben, außer den Eigennamen. Also die beginnen dann schon mit Großbuchstaben und da sind sehr viele kurze Sequenzen verteilt oder aufgeteilt. Aber eine ganz eigene Choreografie haben Sie dem Roman auch durch einen Soundtrack mitgegeben. Und das ist übrigens auch etwas, was die beiden Freundinnen verbindet. Die einzelnen Kapitel, wenn man so will, werden durch einen Musiktitel oder eine Zeile, eine Textzeile aus einem Musikstück dann noch einmal vertieft. Und es empfiehlt sich vor allem auch, diese Musiktitel auch alle anzuhören. Ich habe das gemacht, natürlich. Wie sind Sie denn zu denen gekommen und warum war es Ihnen dann auch so wichtig, diese Ebene, diese musikalische Ebene mit einzubeziehen?
Ich weiß noch, ich habe mir nämlich den Fuß verstaucht im Prozess des Überarbeiten und Lektorat. Und ich lag im Bett und es ging darum, dass ich Kapitelüberschriften brauche. Und irgendwann dachte ich, Songtitel, ja, das macht voll Sinn. Und dann habe ich wirklich viel Musik gehört und ich hatte eine ellenlange Playlist und habe dann ausgewählt. Und ich glaube, ich bin einfach schon auch ein sehr intuitiver Mensch. Ich schreibe auch sehr intuitiv und ja, das waren wirklich emotionale Entscheidungen. Also so der Sound des Kapitels, der Sound des Songs, worum geht's da eigentlich? Und es war jetzt nicht immer so, dass ich mir gedacht habe, aha, im Songtitel steht das und das oder da geht's da und darum und das passt, sondern es war für mich wie so eine Reise und ich wollte dann auch, dass das eigenständig funktioniert. Also, dass man das hintereinander hören kann und ja, vielleicht eine Geschichte erzählt bekommt.
Was auch auffallend ist, ist die Aufrichtigkeit der Patientin. Also sie hat keine Scheu, wenn es darum geht, über ihre früheren Alkohol-, Drogen-, Konsumierungen oder auch so diverse One-Night-Stand-Eskapaden, auch wenn es um ihre überschüssige Körperbehaarung geht oder auch die Gewichtszunahme, die sich da in der Klinik hat, ergibt, warum auch immer. Warum kann oder soll sie denn auch, was diese Dinge betrifft, so offen sein?
Ich glaube wirklich, dass das ein Thema ist, was jetzt speziell bei ihr, aber auch, also ich würde es jetzt nicht komplett generalisieren, ein Thema ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Und dass es da halt einfach gewisse sage ich mal, Regeln gibt, wie ein Körper auszusehen hat, wie er zu sein hat und dass sie halt immer das Gefühl hat, sie eckt da irgendwie an. Und da kommt natürlich dann auch ihre in der Vergangenheit liegende Essstörung zum Tragen und irgendwie so diesen idealtypischen Körper haben wollen und dann immer in dem Vergleich zu diesen Bildern mit dem eigenen Körper stehen. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass sie da wirklich vorher schon reflektiert hat und dass es ihr dadurch auch möglich wird, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen mit dieser Ehrlichkeit und ja, wie so ein Versuch zu sagen, ich bin okay und ich will eigentlich diesen Bildern gar nicht mehr entsprechen. Ich will irgendwie zu mir und in meinen Körper. Und ja, auch so eine Verneinung dessen, was einem gerade so als Frau-Sternchen auferlegt wird.
Was man auf jeden Fall schon noch dazu erwähnen sollte, es tauchen auch immer wieder witzige oder gelöste Momente auf. Auf jeden Fall hinterlässt bei mir dieses Buch doch eine gewisse Zuversicht. Also es ist nicht ausweglos. Vielleicht braucht es noch hin und wieder mal ein Luftpolster, aber es zeigt einfach auch offene Wege auf. Sehr gut gefallen hat mir vor allem auch der letzte Satz. Den wollen wir jetzt eher nicht sagen, oder?
Ich glaube nicht.
Den lassen wir lieber als Überraschung offen. Ich bedanke mich bei Lena Marie Biertimpel, dass wir über das Buch, über den ersten Roman sprechen konnten, Luftpolster, erschienen beim Leikam Verlag. Lena Marie Biertimpel, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.